Es ist eine dieser bizarren Geschichten in der Bibel. Eine dieser Geschichten, die den Leser fragend und verwundernd zurücklassen. Die Gemeinde erlebte ein gewaltiges Wachstum. Tausende Menschen kamen zum Glauben, was natürlich zu ganz praktischen Problemen und auch zu notwendigen Lösungen führte. Die Apostel arbeiteten nahezu rund um die Uhr, um alles zu organisieren und um die Gemeinde zu lehren. Das bedeutete allerdings, dass sie nicht mehr länger fischen konnten oder was auch immer sie sonst so gemacht hatten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und deshalb war es notwendig geworden, die Leiter der Gemeinde finanziell zu versorgen, damit sie für ihre Familien sorgen konnten. Vielleicht wurden hier Berufspastoren erfunden. Außerdem gab es auch innerhalb der Gemeinde bedürftige Christen, beispielsweise Witwen und Waisen. Auch für diese Leute musste gesorgt werden. Und wie wir bereits gesehen haben, kümmerte sich die Gemeinde um sie. Das heißt aber logischerweise, die Gemeinde brauchte Geld. Und sie bekam Geld von den einzelnen Christen. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das hört sich doch echt gut an, oder? Vollkommene Einheit und totaler Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. Und es wird noch besser. In den Versen 34 und 35, da heißt es dann, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Wir wissen nicht, ob die Apostel über Geld und Spenden gepredigt haben. Wir wissen auch nicht, ob sie ein Kollektekörbchen rumgehen ließen. Spendenbescheinigungen wird es wahrscheinlich noch keine gegeben haben. Aber mit Sicherheit wissen wir letztlich eigentlich nur, dass die Christen spendabel waren und dass es daher keinerlei Mangel gab. Und genau für einen solchen spendablen Christen nennt uns Lukas in seinem Bericht auch direkt noch ein Beispiel. In Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37 schreibt er, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Super, oder? Und wenn das alles wäre, was Lukas uns zu diesem Thema aufgeschrieben hat, dann würden wir einfach nur über den großzügigen und selbstlosen Charakter der ersten Christen staunen. Und die heutige Botschaft würde nicht in meiner CSI Rüsselsheim-Predigtreihe auftauchen. Aber die Geschichte, die geht leider noch ein bisschen weiter. Falls ihr mitgezählt habt, dann wisst ihr, dass wir heute bei der 6. Folge von CSI Rüsselsheim sind. Meine Predigtreihe, in der wir uns mit biblischen Verbrechen oder Todesfällen beschäftigen. Bisher hat uns Kains Mord in Abel gezeigt, dass Egoismus eine große Sünde ist, die Beziehungen zerstört und uns von Gott trennt. Wir haben bei Davids Sieg über Goliath gesehen, dass wir die Probleme in unserem Leben mit Gottes Hilfe besiegen können, ganz egal, wie groß sie auch sein mögen. Davids Auftragsmord am Ehemann seiner Geliebten hat uns aber wieder gezeigt, dass wir unsere Sünde nicht vor Gott verstecken können. Und stattdessen müssen wir sie bekennen und wir müssen um Vergebung bitten. An König Ahabs Mord, an dem Weinbauern Naboth, haben wir gesehen, dass Habgier anderen, aber eben auch sich selbst, schnell den Tod einbringen kann, wenn wir keine Vergebung suchen. Und in der 5. CSI Rüsselsheim-Folge haben wir schließlich durch den Lynchmord an dem unschuldigen Stephanus gesehen, dass auch guten Menschen böse Dinge geschehen. Aber auch, dass wir auf Gott vertrauen können, da er letztlich das Beste für uns im Sinn hat. Mit Gott kommt es oft anders, als wir denken, aber letztlich kommt es immer besser, als wir planen. Und heute sind wir also bei unserer 6. Folge angekommen. Und so lesen wir unmittelbar nach dem Bericht über diesen spendablen Barnabas In Apostelgeschichte 5, Vers 1, in Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11 folgendes. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Familie, über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Da war dieses Ehepaar in der Urgemeinde. Die beiden, die hießen Hananias und Sapphira, sie waren offensichtlich beeindruckt von dem, was Barnabas getan hatte. Und so entschieden sie sich dafür, dasselbe zu tun. Sie verkauften etwas von ihrem Besitz und brachten den Aposteln Geld, um es der Gemeinde zu spenden. Soweit, so gut. Aber das war nicht die ganze Geschichte. Wir wissen nicht, für wie viel Geld sie ihr Eigentum verkauft haben. Und da ich von sowas überhaupt keine Ahnung habe, habe ich einfach mal im Internet geguckt, was denn so ein Stück Acker ungefähr kostet. Kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen, oder? Also hier bei uns im Gebiet Rüsselsheim kostet ein Hektar Acker momentan wohl so ungefähr 30.000 Euro. Habe ich gelesen. Kann ich mir immer noch nicht drunter vorstellen, aber egal. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie groß der Acker war, den die beiden hatten. Aber gehen wir einfach mal von einem Hektar aus und gehen wir mal von 30.000 Euro aus, ne? Nachdem der Acker verkauft war und die beiden das Geld in der Hand hatten, dachten sie sich dann vielleicht, das ist echt viel Geld. Die Gemeinde braucht das vielleicht ja gar nicht alles. Und wir wollen die ja auch nicht überfordern mit so viel Geld auf einmal. Und so brachte Hananias nur einen Teil des Geldes zu den Aposteln. Vielleicht die Hälfte, ne? Also 15.000 Euro. Das ist immer noch eine ziemlich große Summe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Apostel mit diesem Geld viel Gutes tun konnten. Hananias ging also zu den Aposteln und sagte, hey Leute, ich habe meinen Acker verkauft und habe 15.000 Euro dafür gekriegt. Hier habt ihr das Geld. Macht damit, was ihr für richtig haltet. Ich bin doch ein toller Typ, oder? 15.000 Euro. Das ist doch echt ein gewaltiges Geschenk, oder? Sehr spendabel. Würde unserer Gemeinde sicherlich auch nicht schaden, wenn ihr sowas mal machen möchtet, ne? Und es ist auch wirklich vorbildlich, dass Hananias und Sapphira der Gemeinde das Geld geschenkt haben. Aber Petrus wusste, dass bei Hananias Wort und Tat nicht übereinstimmten. Ich weiß nicht, wie Petrus das herausgekriegt hat. Vielleicht hatte er das Zeitungsinserat gesehen und wusste, wie viel Geld Hananias für seinen Acker verlangt hatte. Weiß ich ja nicht. Vielleicht kannte er auch den Käufer des Ackers. Oder, was wahrscheinlicher ist, vielleicht hat Gott es ihm einfach gesagt. Sicher wissen wir es nicht, aber wir wissen, was dann geschah. Denn uns wird berichtet, dass Hananias plötzlich einfach tot umfiel. Und bei seiner Frau lief es ganz ähnlich ab. 3 Stunden später kam Sapphira, sie redete mit Petrus und erfuhr, was mit ihrem Mann geschehen war. Sofort fiel sie tot um und wurde ebenfalls begraben. Lukas beendete den Bericht in Vers 11 mit den Auswirkungen des Geschehens. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Als Tatortermittler müssen wir an dieser Stelle zunächst mal festhalten, dass in dieser Geschichte eine ganze Menge schiefgelaufen ist. Aber lasst uns der Reihe nach vorgehen. Das Erste, worüber wir bei diesem Verbrechen nachdenken, ist die Glaubwürdigkeit des Zeugens. Da stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, wer ist denn überhaupt hier unser Zeuge? Bezeugt werden uns die Vorgänge natürlich durch Gottes Wort, die Bibel. Aufgeschrieben in dem Fall von Lukas. Über Lukas wissen wir, dass er Arzt, aber eben auch ein Begleiter von Paulus war. Seine Intention war grundsätzlich, Menschen für Jesus zu gewinnen. Deshalb war er mit Paulus unterwegs. Und seine Absicht war damit natürlich auch, die Menschen in die Gemeinde zu bringen. Er wollte Werbung für Jesus und seine Gemeinde machen. Aber dann berichtet er uns von so einer Begebenheit. Ist es nicht schön, dass die Bibel ehrlich ist? Ist es nicht schön, dass das Wort Gottes solche Situationen nicht verschweigt? Also ich meine, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich diesen Teil vermutlich lieber ausgelassen. Denkt doch mal ein bisschen drüber nach. Dieser Abschnitt, der zeigt uns, dass die frühe Gemeinde nicht annähernd so perfekt war, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen oder vorstellen wollen. Und dieser ganze Abschnitt ist eigentlich nicht wirklich was die Menschen hören wollen. Ist irgendwie nicht die beste Werbung. Stell dir doch mal vor, du wirst Leute in die Gemeinde einladen. Du überwindest also deine Angst, du gehst zu ihnen, sprichst sie an und sagst, hey, komm doch in meine Gemeinde und fall unverzüglich tot um. Echt schlechte PR-Arbeit, oder? Von Oliver Cromwell, dem britischen Politiker aus dem 17. Jahrhundert, wird erzählt, dass sein Gesicht von Warzen entstellt war. Eines Tages gab er ein Selbstporträt in Auftrag und gab dem Künstler dabei eine ungewöhnliche Anweisung. Er sagte, ich wünschte, Sie würden alle Ihre Fähigkeiten dazu einsetzen, um mein Bild so zu malen, wie ich wirklich bin, mit Warzen und allem drum und dran. Und genau so macht es das Wort Gottes. Die Bibel malt hier ein Bild der jungen Gemeinde, wie sie wirklich war, mit Warzen und allem drum und dran. Und Lukas, unser Zeuge, berichtet uns davon. Für mich ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass wir Lukas glauben können. Und mehr als das, wir sehen hier, dass wir der Bibel, Gottes Wort, voll und ganz vertrauen können. Und wir können daher festhalten, der Zeuge ist vertrauenswürdig. Tat und Wort stimmen hier miteinander überein. Aber machen wir weiter in unseren Ermittlungen. Den Zeugen, den haben wir jetzt überprüft und als vertrauenswürdig eingestuft. Aber was ist mit dem Toten? Oder den Toten? Oder besser, was genau war denn eigentlich hier die Todesursache? Und wer oder was ist verantwortlich für den Tod der beiden? War es Gott, der sie umgebracht hat? Oder Petrus? Oder ganz was anderes? In Vers 5, da lesen wir lediglich, als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Dasselbe wird uns im Prinzip auch über Saphira berichtet. Der Text, der gibt uns keine eindeutige Antwort auf die Todesursache. Wir lesen nichts von irgendeiner Fremdeinwirkung. Deshalb können wir lediglich spekulieren. Der schottische Theologe William Barclay, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebte, der erinnert an die besondere Zeit, in der das alles geschah. Und er schrieb, diese Geschichte zeigt zwei Dinge über die frühe Kirche, nämlich die Erwartungshaltung der Menschen und den außerordentlichen Respekt, der den Aposteln entgegengebracht wurde. In dieser Atmosphäre wirkte der Tadel des Petrus auf diese Weise. außerordentlicher Respekt gegenüber den Aposteln und natürlich auch gegenüber Gott. Und dadurch ließ es sich vermuten, dass Hananias und Saphira möglicherweise schlicht und einfach an ihrem schlechten Gewissen starben, als Petrus sie tadelte. Der bloße Vorwurf, dass sie Gott belogen hatten, erschreckte sie so sehr, dass sie letztlich selbst ihren Geist aufgaben. Keine Ahnung, das stimmt. Aber es ist zumindest ein interessanter Vorschlag, gerade auch, damit keinem Wort explizit darauf hingewiesen wird, dass irgendjemand die beiden getötet hatte. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich bedenken, dass ein Ergebnis der ganzen Geschichte war, dass eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten, kam. Das zeigt, dass die Menschen damals einfach die Hand Gottes darin gesehen haben. Gott war es. Auch die Art und Weise, wie die Beerdigung gehandhabt wird, ist auffällig. In Vers 6 heißt es, da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Fertig. Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass diese jungen Männer nach gerade mal 3 Stunden schon wieder zurück waren. Und das ist höchst ungewöhnlich. Beerdigungen wurden in Palästina damals zwar häufig ziemlich zügig durchgeführt, aber nicht so schnell. Außer es handelte sich dabei um eine ungewöhnliche Todesursache, wie zum Beispiel Selbstmord. Oder es handelte sich um Kriminelle und es waren Strafen Gottes. Dann wurde sowas schneller gemacht und davon können wir hier ausgehen. Woran genau die beiden gestorben sind, kann ich demnach nicht mit letzter Sicherheit sagen. Warum sie gestorben sind, das ist dagegen deutlicher zu beantworten. Und deshalb widmen wir uns jetzt dem eigentlichen Verbrechen. Das ganze Problem kam auf, als die Christen damit begannen, in der Gemeinde über Geld zu reden. Aber in dem Abschnitt geht es um viele Dinge, aber nicht um Geld. Zumindest nicht in erster Linie. Und dementsprechend werde ich auch heute Morgen nicht über Geld reden, könnt ihr beruhigt sein. Zumindest mache ich das nicht in erster Linie. Aber wenn es in der Geschichte nicht um Geld geht, worum geht es dann? Zunächst mal geht es hier um Stolz. Es gibt viele Gründe dafür, warum wir Gott dienen sollten. Und es gibt auch viele Gründe dafür, warum wir Gott und anderen Menschen Geld zur Verfügung stellen und spenden sollten. Und viele dieser Gründe sind wirklich ehrenvoll. Aber nicht alle guten Sachen werden aus den richtigen Gründen und mit den richtigen Motiven gemacht. Wenn wir uns das Ende von Kapitel 4 ansehen, dann sehen wir, dass das Vorbild für Hananias und Saphira vermutlich ein anderer Mann war, der seinen Acker verkauft und den Ertrag der Gemeinde gegeben hatte. Wir haben ja bereits gelesen, dass dieser Mann Josef hieß und dass die Apostel ihn Barnabas nannten. Für uns Leser, die wir uns im Hebräischen jetzt nicht so gut auskennen, fügt Lukas noch hinzu, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Und dieser Barnabas tauchte in der Geschichte der frühen Gemeinde immer wieder mal auf und machte dabei seinem Spitznamen alle Ehre. Wann auch immer jemand deprimiert und entmutigt war, tauchte dieser Ermutiger auf und ermutigte. Von dem Automobilbauer Henry Ford, von dem Automobilbauer Henry Ford stammen die Worte: Die Fähigkeit, andere zu ermutigen, ist einer der schönsten Vermögenswerte des Lebens. Die Fähigkeit, andere zu ermutigen, ist einer der schönsten Vermögenswerte des Lebens. Und Barnabas vermochte es. Und so war es genau dieser Barnabas, der die Not in der Gemeinde sah, einen Acker verkaufte und das Geld spendete. Und all das wohl ohne großes Aufsehen zu machen. Er machte einfach nur das, was er immer tat: Menschen ermutigen. Und in diesem Fall nutzte er dafür Geld. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass andere Leute begannen, darüber zu reden, wie toll Barnabas war und was für tolle Sachen er für Gott getan hat. Das kommt vor, das ist normal. Und genau das dürfte der Punkt gewesen sein, an dem Hananias dachte: Was wäre das schön, wenn die Leute so auch über mich reden würden. Vielleicht machen sie das ja, wenn ich auch einen Acker verkaufe und der Gemeinde das Geld spende. Vielleicht reden sie dann darüber, was für ein toller Mensch ich bin und wie viel ich für Gott spende und tue. 2 Spenden bekam die Gemeinde. Die eine aus dem richtigen Grund, die andere aus dem falschen Grund. Hananias Motiv war Stolz. Stolz mag kein schöner Charakterzug sein, aber leider ist er in der Menschheit sehr, sehr verbreitet. Der Literaturnobelpreisträger T.S. Eliot hat gesagt, die meisten Probleme in der Welt werden von Menschen verursacht, die wichtig sein wollen. Die meisten Probleme der Welt werden von Menschen verursacht, die wichtig sein wollen. Und ich habe da jetzt so ein paar im Kopf und sage nichts dazu. Aber ich glaube, das stimmt. Stolze Menschen wollen wichtig sein. Und das traf auf Hananias wohl auch zu. Und dabei denke ich, gewissermaßen hat Hananias ja sogar erreicht, was er wollte. Ne? Er wollte berühmt werden. Er wollte, dass andere Christen ihn kannten und über ihn redeten. Und seit mittlerweile beinahe 2000 Jahren ist genau das der Fall. Wenn auch nicht unbedingt genau so, wie er sich das gewünscht hatte. Aber letztlich ist eben jeder für irgendwas gut, wenn auch manche nur als schlechtes Beispiel. Hananias handelte jedenfalls aus Stolz. Aber es war nicht sein Stolz, der zu seinem Tod führte. Hananias Verbrechen bestand nicht nur aus Stolz. In Apostelgeschichte 5, Vers 2 heißt es, er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das zeigt uns, es ging auch um Gier. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Vielleicht wusste er vorher nicht, wie viel ihm der Acker einbringen würde. Und als er das ganze Geld in der Hand hatte, dachte er vielleicht ganz plötzlich an diesen neuen Pferdewagen, den er neulich im Schaufenster gesehen hatte. Oder er dachte mit Schrecken an die Mittelmeerkreuzfahrt, die sich Sapphira schon so lange wünschte. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber irgendwo zwischen der Idee, den Acker zugunsten der Gemeinde zu verkaufen, und der tatsächlichen Spende veränderte sich was. Und aus dem Vorhaben der Gemeinde, das Geld zu spenden, wurde plötzlich die Tat der Gemeinde, nur einen Teil des Geldes zu spenden. Gier hat viel mit Geld zu tun. Aber es gibt verschiedene Formen der Gier. Wir können gierig nach Dingen sein. Wir können gierig nach Anerkennung sein. Und wir können gierig nach Akzeptanz sein. Der amerikanische Psychologe Eric Fromm sagte, Gier ist eine bodenlose Grube, die die Person in einer endlosen Anstrengung erschöpft, um das Bedürfnis zu befriedigen, ohne jemals eine Befriedigung zu erreichen. Man will immer mehr haben und wird davon nicht erfüllt. Hananias war gierig, aber als er die Spende zu den Aposteln brachte, da sagte Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 4, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Hananias war gierig. Aber auch wenn Gier eine wirklich schlechte Charaktereigenschaft ist, gehörte das erwirtschaftete Geld immer noch Hananias. Es war sein Geld. Er hatte seinen eigenen Acker verkauft und was er mit dem Erlös machte, war seine Sache. Er handelte vielleicht aus Gier, aber es war auch nicht seine Gier, die zu seinem Tod führte. Hananias Verbrechen bestand aber eben nicht nur aus Stolz und Gier. Wenn wir in Vers 2 lesen, dann erfahren wir mehr. Dort steht, er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das klingt bei Luther noch nicht weiter schlimm. Und deutlich wird es, wenn ich euch den Vers vielleicht mal aus der Neues Leben-Übersetzung vorlese. Da lautet der Vers nämlich, er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Und jetzt erkennen wir, letztlich geht es hier um Betrug. Wort und Tat stimmten nicht überein. Hananias hatte mit Stolz zu kämpfen. Ich auch manchmal. Und ihr, wenn ihr ehrlich seid, vielleicht auch. Hananias war gierig. Du auch? Kann sein. Hast du schon mal einen größeren Gehaltscheck gewollt? Oder ein größeres Haus? Oder ein schöneres Auto? Bessere Klamotten? Nur ein einziges Mal hattest du das schon mal? Sowas kommt vor. Und das hat auch ein Stück weit mit Gier zu tun. Aus Stolz verkaufte Hananias seinen Acker. Und aus Gier entschied er sich dazu, einen Teil des Geldes für sich zu behalten. Soweit so, naja, gut. Oder eher menschlich. Dann brachte er das Geld in die Gemeinde und sagte: Hey Leute, ich habe genau wie Barnabas meinen Acker verkauft und hier ist das ganze Geld. Bin ich nicht großartig? Und jetzt seht euch Petrus' Reaktion an. Die haben wir ja vorhin schon gelesen. Vers 4. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Petrus sagte gewissermaßen: Acker verkaufen oder nicht, war deine Sache. Denn es war ja dein Acker. Geld spenden oder nicht, war deine Sache. Denn es war ja dein Geld. Aber warum musstest du Gott anlügen? Warum musste das sein? Das war das eigentliche Verbrechen in unserem Text. Hananias hat Gott belogen. Wort und Tat stimmten nicht überein. Ich frage mich, ob Hananias vor seinem Handeln überhaupt klar war, dass er damit Gott belügen würde. Vielleicht dachte er einfach nicht so weit, aber zumindest hatte er geplant, dass die Apostel niemals herausfinden würden, wie viel er eigentlich für den Acker eingenommen hatte und welchen Anteil davon er gespendet hatte. Es war vorsätzlicher Betrug. Aber hatte er bei all dem tatsächlich vergessen, dass Gott alles weiß? Ich bin mir sicher, dass er zumindest den Gedanken von Sprüche 5, Vers 21 und 22 gekannt haben dürfte. Da heißt es nämlich: Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn, und er hat Acht auf aller Menschengänge. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen, und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Gott weiß doch eh alles. Und Hananias dürfte das gewusst haben. Trotzdem hat er es ignoriert. Er versuchte, Gott zu betrügen. Und das war es, was ihm letztlich den Tod brachte. Er war nicht ehrlich gegenüber Gott. Wort und Tat stimmten nicht überein. Und dadurch fand Hananias den Tod. Das alles bestätigt die Tatsache, die wir in meiner CSI Rüsselsheim-Predigtreihe jetzt schon mehrmals gesehen haben. Und diese Tatsache lautet: Du wirst erwischt werden. Egal, was deine Sünde ist, dir sollte klar sein, dass du Gott nicht anlügen kannst. Du kannst Gott nicht bezüglich deiner Spenden anlügen, du kannst ihn nicht bezüglich deines Verhaltens anlügen und du kannst ihn auch nicht bezüglich deiner Motive anlügen. Bereits vor etwa 3000 Jahren schrieb König David in Psalm 44, ab Vers 21: Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unseres Herzens Grund. Er kennt uns. Die Chance besteht, dass du nicht augenblicklich tot umfällst, wenn deine Taten nicht mit deinen Worten übereinstimmen. Aber welche Auswirkungen hat es auf dein Leben, dein Gewissen und deine Beziehung zu Gott, wenn du ihm gegenüber nicht ehrlich bist? Jesus hat in Johannes 8, Vers 31 und 32 gesagt: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wer bei der Wahrheit bleibt, ist wahrhaftig Jesu Jünger. Das, worum es hier in unserem Text geht, ist die einfache Frage: Wahrheit oder Betrug? Oder anders: Stimmen Wort und Tat miteinander überein? Und diese Frage, die müssen auch wir uns stellen. Nicht nur beim Spenden, sondern bei unserem ganzen Leben. Wird das, was wir zu glauben vorgeben, durch unser Leben als Wahrheit bestätigt? Oder ist unser Glaube ein einziger Betrug, weil wir etwas völlig anderes leben? Stimmen bei dir Wort und Tat überein? Lebst du die Wahrheit? Oder versuchst du immer noch, deine Sünden vor Gott und der Welt zu verstecken? Die Wahrheit kann dich frei machen, wenn du ehrlich bist. Ehrlich mit dir selbst, ehrlich mit anderen und vor allem ehrlich gegenüber Gott. Betrug führt in den Tod, die Wahrheit dagegen macht dich frei. Und deshalb lebe in der Wahrheit. Lass in deinem Leben Wort und Tat übereinstimmen und lass deinen Glauben Auswirkungen auf dein Leben haben. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir auch solche Beispiele in der Bibel sehen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du ehrlich warst mit dem, was du uns hast aufschreiben lassen. Und ich bitte dich darum, dass wir es lernen, mit unserem Leben ehrlich zu sein. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast, damit er für unsere Sünden stirbt, damit wir gerettet werden, damit wir nicht aufgrund dessen, was wir tun, verurteilt werden. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen Weg geebnet hast. Aber ich bitte dich darum, dass wir dieses Geschenk nicht nur annehmen, sondern dass wir uns und unser Leben davon verändern lassen. Ich bitte dich darum, dass der Glaube in uns wächst, aber dass der Glaube auch nach außen sichtbar wird, dass unser Leben übereinstimmt mit dem, was wir glauben und mit dem, was du in uns getan hast. Bitte verändere du uns und hilf du uns, mit dir zu leben und uns von dir führen zu lassen. Amen.